Disorderly Peoples. Heute geht es um neuromuskuläre Erkrankungen und infantile Zerebralparesen. Das sind zwei unterschiedliche Krankheitsarten, die mit einer Schädigung im Nervensystem einhergehen. Und je nachdem, wo diese Schädigung stattfindet, spricht man quasi von der einen oder von der anderen Erkrankung. Also haben wir eine Schädigung oder eine Erkrankung im zentralen Nervensystem, bedeutet im Gehirn, Rückenmark, dann spricht man von einer infantilen Zerebralparese, also einer frühkindlichen Hirnstörung, Hirnschaden. Und wenn wir weitergehen und aufs periphere Nervensystem schauen, beinhaltet ja das Alpha-Motoneuron und die Muskulatur. Wenn dort eine Schädigung vorhanden ist, dann spricht man von einer neuromuskulären Erkrankung. Um nochmal den Weg von so einem Reiz anschaulich zu machen, wiederhole ich nochmal, wie so ein Reiz entsteht. Und zwar haben wir irgendwie einen Gedanke, dass wir irgendeine Bewegung machen wollen. Zum Beispiel, ich will jetzt gerade einen Bizep-Curl machen. Und damit dieser Reiz entsteht und damit auch diese Bewegung gut ausgeführt wird, so gezielt, wie ich das möchte, arbeiten Kleinhirn, die Basalganglien und der Thalamus im Gehirn zusammen und bilden einen Reiz, der dann über das erste Motoneuron vom Gyrus präzentralis, auch Motorkortex genannt, bis runter zum Rückenmark geleitet wird. Diese Strukturen wie Kleinhirn, Basalganglien und Thalamus sind deshalb wichtig, weil die quasi den Reiz so perfekt hinfriemeln, dass er ganz flüssig, ja, funktioniert. Und zwar macht das Kleinhirn ist quasi für die Feinmotorik und das Gleichgewicht zuständig, dass diese Bewegung jetzt nicht komplett irgendwie aus der Bahn läuft. Die Basalganglien kontrollieren quasi den Bewegungsausmaß, das Bewegungsausmaß. Und der Thalamus filtert und verteilt die eingegangenen Informationen von kleinen Basalganglien und vom sensorischen System, filtert die, sagt, das soll weg, das soll rein, bla bla bla. Und daraus bildet sich dann quasi der Reiz, der dann ganz am Ende zur Muskelkontraktion führt. Oder auch zur Muskelentspannung, je nachdem. Und wenn der Reiz dann entstanden ist im ersten Motoneuron, läuft er runter bis aufs Rückenmark, zum Beispiel bis aufs Segment TH12. Und von dort aus wird dann dieser Reiz auf das zweite Motoneuron übergeben und von dort bis zur Zielmuskulatur geleitet. Das zweite Motoneuron nennt man auch Alpha-Motoneuron. Und wie schon vorhin eben gesagt, je nachdem, wo die Schädigung jetzt ist, also alles, was Gehirn bis runter zum Rückenmark ist, gehört zum zentralen Nervensystem und gehört zur Gruppe der infantilen Zerebralparesen und alles nach der Reizweiterleitung aufs Alpha-Motoneuron bis zur Muskulatur zählt zum peripheren Nervensystem und zu den neuromuskulären Erkrankungen. Wir fangen zuerst mit der infantilen Zerebralparese an und die sind eigentlich eine Folge von Komplikationen, die während der Schwangerschaft oder während dem Geburtsvorgang oder durch eine schwere Infektion im Säuglingsalter entstanden sind. Also es sind keine Erbkrankheiten, die einfach mal so da sind, sondern die sind eine Folge aus einer Komplikation. Und die führen dann am Ende dazu, dass verschiedene Störungen in den Bewegungen entstehen. Man kann diese Störungen auch nur einteilen, je nachdem, wo diese Störungen entstanden sind. Also die können das erste Motoneuron betreffen. Dann kann aber auch das Kleinhirn betroffen sein. Die Basalganglien können betroffen sein und der Thalamus kann betroffen sein. Also all diese Strukturen, die quasi zum zentralen Nervensystem gehören können, können als Folge dieser Komplikation irgendwie geschädigt worden sein, was dann Auswirkungen auf die Bewegung hat. Und was quasi am Ende rauskommt, kann man noch klassifizieren in drei verschiedene, ja, Störungen, würde ich sagen. Wir haben einmal die spastische Störung. Die spastische Störung entsteht quasi bei einer Schädigung der Motorneuronen, also des Motorkortex. Dadurch entstehen quasi spastische Störungen. Dann haben wir die dyskinetische Störung. Und die dyskinetische Störung entsteht als Folge einer Schädigung der Basalganglien oder des Thalamus. Und als drittes haben wir die ataktische Störung. Die entsteht als Folge einer Schädigung im Kleinhirn. Und je nachdem, wodurch die Schädigung entsteht, entsteht quasi auch die Störung. Zum Beispiel ist die Ursache einer spastischen Störung ein Sauerstoffmangel und auch ein Durchblutungsmangel. Oder das Kind hat zum Beispiel einen Infarkt gehabt, dass irgendeine Arterie im Gehirn geplatzt ist, was dann wiederum genau dort war, wo die Motorneuronen sitzen, und deshalb wurden die geschädigt. Und die Ursachen von der dyskinetischen Störung können zum Beispiel auch ein O2-Mangel sein oder eine Durchblutungsstörung oder auch ein Infarkt. Aber es kann auch sein, dass es zu einem Kernikterus kam. Und ein Kernikterus ist das Bilirubin, was ja eigentlich ein Abbauprodukt von der Milz ist. Also wenn die roten Blutkörperchen abgebaut werden, dann entsteht Bilirubin. Und eigentlich sollte das nicht im Gehirn landen, aber es kann sein, dass das Bilirubin im Säuglingsalter noch über die Blut-Hirn-Schranke gelangt und sich dann in den Basalganglien absetzen kann und dort zur Schädigung und zur Entzündung und zur Gehirnentzündung quasi führen kann. Und die Ursachen von einer ataktischen Störung ist bisher ungeklärt. Man weiß nur, dass das Kleinhirn betroffen ist. Als nächstes gehe ich auf die einzelnen Symptome der einzelnen Störungen ein. Und die Symptome von einer spastischen Störung wäre ein erhöhter Muskeltonus oder pathologische Reflexe, heißt entweder zu wenig oder auch viel zu viel, und eine abnormale Bewegungs- und Haltungsmuster, weil die Muskulatur an unterschiedlichen Stellen quasi hyperton, aber auch hypoton sein kann. Und dadurch gibt es unterschiedliche und abnormale Bewegungs- und Haltungsmuster. Die Symptome von einer dyskinetischen Störung wären zum Beispiel unwillkürliche und nicht kontrollierbare Bewegungen, weil wir ja gesagt haben, dort sind die Basalganglien und der Thalamus betroffen, und die sind ja beim Bewegungsausmaßen, bei der Kontrolle quasi involviert, und deshalb gibt es dann diese unwillkürlichen und nicht kontrollierbaren Bewegungen in Form zum Beispiel förmiger Bewegung oder so ausladende Bewegung oder auch ein zu viel oder zu wenig an Muskeltonus oder generell ein zu viel an Bewegung. Und die Symptome von einer ataktischen Störung, also da ist das Kleinhirn betroffen, und das Kleinhirn macht ja die Feinmotorik und das Gleichgewicht. Und deshalb sind die Symptome bei einer ataktischen Störung, dass die kleinen Kinder Gang- und Standataxie, also die suchen quasi konstant das Gleichgewicht auszugleichen, und die haben Gleichgewichtsstörungen, und die Bewegungen werden mit abnormen Kraft, Präzision und Rhythmus durchgeführt. Ja. Das sind die Symptome. Und was kann noch so entstehen, oder die Begleitsymptome oder die Komplikationen aus diesen Störungen in den verschiedenen Bereichen im zentralen Nervensystem? Die Kinder können noch, je nachdem, wie da was betroffen ist, können sie Seh- oder Hörstörungen bekommen. Sie können Epilepsie bekommen. Die können Trink- und Essstörungen bekommen. Die können eine Skoliose bekommen, und die Kognition kann eingeschränkt sein. Wie kann man das Ganze behandeln? Also die Schädigung ist ja schon da. Das heißt, man kann nur noch versuchen, quasi die Symptome zu behandeln oder auch das Problem halt noch schlimmer zu machen. Und das gelingt uns einmal, indem wir die Entwicklung unterstützen durch Physiotherapie, Ergotherapie, Logotherapie, Logopädie, heißt es, glaube ich, genau. Oder man kann Medikamente geben gegen die Spastik und auch gegen die Epilepsie. Und was man noch machen kann, man kann, wenn man die Spastik im Griff hat, durch Medikation, kann man, falls eine Skoliose oder eine Gelenkversteifung aufgetreten ist, kann man ja das operieren, damit die Wirbelsäule wieder gerade ist und die Gelenke quasi wieder frei sind. Das war es eigentlich zu den infantilen Zerebralparesen und alles, was quasi die Schädigung im zentralen Nervensystem angeht. Als nächstes schauen wir dann uns die Schädigungen im peripheren Nervensystem an, die ja neuromuskuläre Erkrankungen genannt werden. Und da haben wir zwei Stück. Also einmal kann das Alpha-Motoneuron an sich geschädigt sein oder aber irgendwas in der Muskulatur kann geschädigt sein. Und hier ist es wichtig zu wissen, dass die Störungen vom peripheren Nervensystem keine Folge von Komplikationen sind, sondern diese zwei Bilder, die ich euch jetzt beschreibe, sind genetische Erkrankungen. Das heißt, irgendwo ist ein Genen, genau, ein Gen geschädigt oder defekt. Und da schauen wir uns zuerst die spinale Muskelatrophie an. Also spinal ist ja quasi die Wirbelsäule und Muskelatrophie bedeutet einen Abbau von Muskulatur. Und bei dieser spinalen Muskelatrophie sind die Alpha-Motoneuronen selbst betroffen. Und was passiert ist, dass die Alpha-Motoneuronen nach und nach absterben. Und wenn die Alpha-Motoneuronen nach und nach absterben, kommen nach und nach auch immer weniger Reize an die Muskulatur, was im Endeffekt dann dazu führt, dass die Muskulatur irgendwann gar nicht mehr angesteuert werden kann. Und somit kann die auch nicht mehr kontrahieren und somit wird sie nicht mehr belastet und somit wird sie abgebaut. Und das fällt gar nicht, es fällt nach der Geburt gar nicht erst auf. Doch, das war gerade ein Fehler. Das fällt erst nach der Geburt auf, so rum. Und es fällt nach der Geburt auf und dann ist es eigentlich progredient. Und diese spinale Muskelatrophie kann man noch in drei Unterformen einteilen. Wir haben jetzt im Skript eigentlich nur den Typ 1 uns angeschaut, als Exemplar quasi. Und der Typ 1 ist der Wernicke-Hoffmann. Und der Wernicke-Hoffmann hat folgende Symptomatik. Also einmal haben wir diesen Floppy Infant. Als Floppy Infant ist, weil man versucht, die Kinder irgendwie zu tragen oder hinzusetzen. Und die fallen immer wieder in sich zusammen wie so ein Floppy. Keine Ahnung. Das heißt, die haben einfach, die bekommen nicht hin, die Muskelspannung aufrechtzuerhalten. Und die haben auch noch eine charakteristische Froschhaltung. Das heißt, wenn die liegen, haben sie alle Viere wie ein Frosch von sich gestreckt. Was sie auch noch vorzeigen, ist eine Skoliose irgendwann oder Muskelzuckungen der Finger und Zunge, weil wahrscheinlich immer mal wieder so ein Reiz durchkommt und das zu Zuckungen führt. Sie haben eine paradoxe Atmung und sie zeigen eine Dyspnoe auf, heißt Atemnot. Ich habe mir das so erklärt, dass dadurch, dass die Motoneuronen ja immer mehr abgebaut werden, kommen ja immer weniger Reize ran und die Motoneuronen versorgen ja auch die Interkostalmuskulatur und generell die ganze Atemmuskulatur. Und die gehen dann auch nach und nach zugrunde, was dann nach und nach auch zu Dyspnoe führt. Ja, was macht man dabei? Wir können Physio machen, um Gelenksteifigkeit zu vermeiden, weil ab irgendeinem Status der, also ab irgendeinem Fortschreiten der Erkrankung, kann man ja auch nicht mehr die Muskeln bewegen, welche die Gelenke quasi bewegen. Und deshalb kann man als mit Physiotherapie die Gelenksteifigkeit quasi vermeiden und man kann versuchen, die Muskelfunktion noch ein bisschen zu erhalten. Und ja, wenn die Dyspnoe quasi beginnt, kann man versuchen, die Kinder noch zu beatmen. Aber meistens haben die eine Lebenserwartung von maximal 2 Jahren und sterben dann entweder durch Infektion oder auch durch zunehmende Ateminsuffizienz. Insuffizienz. Was auch noch wichtig ist, was für ein Erbgang das ist. Und zwar handelt es sich bei der spinalen Muskeldystrophie um einen autosomalen rezessiven Erbgang. Also sind die Autosomen betroffen. Das heißt, ein Chromosom der 22 anderen Chromosome, die nichts mit dem Geschlechtschromosom zu tun haben. Und zwar ist da das Chromosom 5 betroffen. Muss man nicht wissen. Was man nur wissen sollte, hat die Frau Berndthausen gesagt, ist, dass es ein autosomal rezessiver Erbgang ist. Ja, und die nächste Erkrankung war ja die Duchenne-Muskeldystrophie. Und dort war der Muskel selbst betroffen. Und hier sage ich es gleich am Anfang, die Duchenne-Muskeldystrophie ist ein X-chromosomal rezessiver Erbgang. Das heißt, das Geschlechtschromosom X ist betroffen. Und hier ist auch wichtig noch zu erwähnen, dass öfters Jungs daran erkranken als Mädchen, weil Mädchen haben ja Geschlechtschromosom XX und Jungs haben XY. Und somit können die Mädels mit einem gesunden X das kranke X ausgleichen und die Männer haben nur ein X. Und somit kann es nicht ausgeglichen werden. Und das ist der Grund, warum die Jungs häufiger daran erkranken als die Mädels. Was steckt dahinter? Es ist, ja, wie gesagt, das X-Chromosom betroffen. Und das führt dazu, dass ein bestimmtes Protein, und zwar das Dystrophin, welches dafür sorgt, dass die Muskelfasern, die strukturell angeordnet werden und auch, dass die Muskelfasern stabilisiert werden, ist geschädigt, also hat irgendwo einen Fehler, oder es wird nicht ausreichend gebildet. Und was dadurch passiert, ist, dass die Muskelfasern nicht richtig halten. Und als Folge hat es, dass irgendwann die Muskeln durch Fett und Bindegewebe ersetzt werden. Wie krass ist das denn bitte? Das heißt, am Ende haben vielleicht die Kiddies mit einer Lebenserwartung von 20 Jahren haben kaum Muskeln noch, weil sich alles in Fett und Bindegewebe umgewandelt hat. Sicker Shit. Ja, die Symptomatik von diesen Kindern, also erstmal ist es unauffällig bei der Geburt, diesmal ist es unauffällig bei der Geburt, weil die Kinder jetzt nicht ganz so viel Muskelaktivität besitzen, wenn sie frisch auf der Welt sind. Und so, wenn sie so 2, 3 Jahre alt sind, dann bemerkt man so die ersten Symptome, weil denen fällt es immer schwerer, generell sich zu bewegen und die zeigen dann proximal betonte Schwäche der Extremitäten. Zuerst ist immer die untere Extremität, bedeutet die Beine betroffen, Oberschenkel, und dann kommt die obere Extremität ran. Die haben so ein ganz typisches Zeichen des Gover-Sein, also Gower, Sein. Und das ist ganz typisch für die. Ich habe es mal gegoogelt, und da war die Definition, das Gover-Sein, also das Gover-Zeichen, ist eine typische Art, wie sich Patienten mit einer Rumpfmuskulaturschwäche aus der Bauchlage in den Stand aufrichten. Hierbei klettern sie mit Hilfe ihrer Arme am eigenen Körper hoch. Also ihr könnt euch vorstellen, das Baby oder das Kind ist, keine Ahnung, 3, 4 Jahre alt und klettert quasi mit seinen Händen am eigenen Körper hoch, weil es einfach nicht mehr die Muskelkraft hat, sich selbst aufzurichten ohne Hilfe. Was auch noch charakteristisch ist, dass die Reflexe runtergehen, weil ja weniger Muskulatur da ist. Und sie haben die Scapula alata, also die sogenannten Engelsflügel, weil normalerweise sollte das Schulterblatt ganz angeschmiegt sein am Brustkorb, aber da die Muskulatur, also der Serratus oder alles, was das Schulterblatt quasi anschmiegt, auch langsam loslässt, ja, wird irgendwann das Schulterblatt zu Englisch lügen. Wenn die Kinder dann 9 bis 13 Jahre alt sind, verlieren sie meistens die Gehfähigkeit und werden somit rollstuhlpflichtig. Und sobald sie rollstuhlpflichtig sind, bewegen sie die untere Extremität viel weniger und es führt dann dazu, dass wir eine Gelenksteifigkeit in Hüfte, Knie und Sprunggelenke bekommen. Kann mit Physiotherapie quasi entgegengewirkt werden. Was auch noch sein kann, ist, je älter die werden, umso schwächer wird auch der Herzmuskel, weil Herzmuskel ist ja auch nur Muskel und baut sich auch immer mehr ab. Das führt dann auch auf Dauer zu einer Atemschwäche. Also wie so ein Teufelskreis. Man kann eigentlich nicht viel tun. Lebenserwartung sind 20 Jahre. Man kann Medikamente geben, das Prednison, das kann die Rollstuhlpflichtigkeit um 2 Jahre hinauszögern und halt Physiotherapie, um das ein bisschen geschmeidig zu gestalten, aber sonst gibt es da auch nichts. Ja, das war es quasi zu diesen Dingen. Ringe hauen.